Wie gesagt, ein Freudentag und so freue ich mich, heute hier bei euch zu sein. Als erstes möchte ich euch natürlich ganz liebe Grüße von der FEG Herr Bruck, von der anderen Seite des Rheins schicken, verkünden. Auch Sie feiern heute Morgen Gottesdienst. Es ist einfach schön, wenn wir an verschiedenen Orten unseren Gott loben und preisen dürfen und sein Wort verkünden. Am Anfang möchte ich noch ganz kurz meine Familie auch vorstellen. Ist das Bild parat? Genau hier seht ihr meine Familie. Zwei habt ihr schon kennengelernt hier auf der Bühne ganz am Anfang. Die kleine Eva und Lea. Sie geht in die erste Klasse, Eva, und Lea in die vierte Primarschule. Auch heute dabei, hier ist Mia. Sie ist meine älteste Tochter, 14 Jahre, und meine Frau Kathi. Und sie hat heute die wichtigste Aufgabe im Gottesdienst. Sie unterstützt mich. Für mich ist das immer ganz, ganz wichtig, wenn meine Frau mich begleitet. Sie gibt mir Sicherheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, den anderen Männern, aber bei mir ist es so. Wenn meine Frau dabei ist, das ist für mich ganz, ganz wichtig und möchte ganz herzlich danken. Und es ist nicht immer so, dass sie Zeit hat, aber heute war es möglich und auch darum freue ich mich, dass meine Familie dabei ist. Sogar noch meine Mutter hier und mein Onkel, meine Tante. Also es ist im Prinzip ein Familientreffen, genau. Ja, das ist meine Familie. Wir waren zusammen in Südamerika 15 Jahre, bevor ich hierher kam. Ich bin in Herbruck aufgewachsen, wie ich es gesagt habe. Mit 21 bin ich ausgereist, war in Lima unterwegs, habe auch meine theologische Ausbildung gemacht. Mein Anliegen waren immer Randgruppen. Ich habe da im Gefängnis gearbeitet, in der Hauptstadt in Lima, aber auch außerhalb. Dann auch im Amazonas mit Ureinwohnern. Aber es war immer der Fokus Randgruppen. Auch das ist mir heute noch ein Anliegen. In der FEG Herbruck versuchen wir auch Randgruppen, Ausländer, Leute, die es nicht einfach gehabt haben, im Leben zu erreichen, weil ich einfach glaube, gerade für diese ist Jesus Christus gekommen. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen für die Gesunden. Ich bin gekommen für die Kranken, für diejenigen, welche mich wirklich brauchen. Genau. Und wenn ihr noch weitere Fragen zu mir, zu meiner Familie habt, dürfen wir gerne nach dem Gottesdienst zusammen einen Kaffee trinken. Da dürft ihr mich fragen. Okay. Gut, dann möchte ich beginnen mit diesem Freudenteil. Ich habe ja auch ein Geschenk mitgebracht. Vielleicht habt ihr es gesehen. Es ist zwar noch nicht Weihnachten, trotzdem habe ich euch etwas mitgebracht. Er fragt euch, was hat der Raphael heute da unters Kreuz gelegt? Das ist ein Geschenk. Und meine Frage an euch, hat denn das überhaupt, ich möchte das jemandem geben, aber hat das jemand von euch auch verdient? Was denkt ihr? Gibt es hier jemanden, der dieses Geschenk verdient hat? Das habe ich mir gedacht, dass das niemand von euch verdient hat. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Und darum gebe ich es jemandem. Ich gebe dieses Geschenk, ich gebe es der Eva. Hat es die Eva verdient? Was denkt ihr? Ihr sagt ja, sie hat es verdient. Wir werden jetzt noch beim ersten Teil der Predigt drauf kommen, ob sie es verdient hat oder nicht, dieses Geschenk. Genau, ich möchte am heutigen Morgen über die Gnade unseres Gottes sprechen, weil die Gnade ist ein Geschenk. Und um das geht es heute. Und ich habe eine Geschichte ausgewählt, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Das ist nicht unbedingt eine Geschichte, die ich oft in der Sonntagsschule gehört habe, als ich noch klein war. Es ist im 2. Könige Kapitel 7. Und ich steige mitten in der Geschichte ein. Wir machen da so Sprünge vor und zurück, aber ich hoffe, am Schluss versteht ihr dann alles. Genau. Ich möchte mit der Aussage in Kapitel 7, Vers 1 anfangen. 2. Könige, Kapitel 7, Vers 1, und das sind die Worte Elisas. Da sprach Elisa, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird im Tor von Samaria ein Maß Feinmehl, einen Schekel gelten und zwei Maß Gersten, einen Schekel. Das ist das Wort des Herrn, gesprochen vom Propheten Elisa an den König, an Samaria, an die Hauptstadt von Israel. Was ist passiert? Was ist passiert, dass Elisa sagt, die Lebensmittel werden wieder günstig werden, es wird wieder reichlich haben von allem. Morgen um dieselbe Zeit werden wir wieder genügend zu essen haben. Es war eine Hungersnot ausgebrochen in Samaria, weil sie wurde umstellt von einem feindlichen Heer, den Aramäer. Und das war ja üblich in der Zeit, wenn die Feinde kamen, dann haben sie einfach die Stadt umzingelt und haben da Wochen, Monate gewartet, bis die Leute in der Stadt verhungert waren, geschwächt und sie gezwungen waren, auszubrechen aus der Stadt mit den Soldaten und dann wurden sie abgemetzelt. Und das ist auch hier in Samarien passiert. Wir sind in der Zeit, der Königezeit des Propheten Elisa. Einfach, dass wir ein bisschen im Kontext das einordnen können. Das Reich wurde zweigeteilt. Israel wurde zweigeteilt, nachdem der König Salomo ein großes Reich aufgerichtet hatte. Da hat es die maximale Größe erreicht. Das war eine Gnadenzeit. Da hat Gott das Land gesegnet und es herrschte meistens Frieden im Land. Aber dann die Söhne von Salomo haben das Land zweigeteilt in Nord- und Südreich. Im Süden Judäa mit der Hauptstadt Jerusalem, mit der Hauptstadt Jerusalem und im Norden Israel mit der Hauptstadt Samarien. Und wir sind in dieser Zeit, wissen nicht genau, welchem König das die Geschichte handelt, aber in der Zeit von Elisa. Elisa war ein Prophet und der Prophet hatte ja die Aufgabe, das Wort von Gott am König weiterzugeben, dem Land weiterzugeben. Das Problem war, im Nordreich, mehr als im Südreich, sie haben nicht auf Gott gehört. Das Nordreich, die Könige aus dem Nordreich haben eigentlich grundsätzlich fast alle sind sie abgefallen, haben nicht auf das Gesetz, auf die Bücher Mose, das haben sie nicht ernst genommen. Und es ist eingetroffen, was Gott angesagt hatte, wenn wir lesen im 5. Mose Kapitel 28, Vers 53. Er hat gesagt, wenn ihr das macht, wenn ihr auf mich hört, auf euren Gott, ich will euer Gott sein und ihr sollt meine Kinder sein und wenn ihr auf mich hört, dann werde ich euch segnen. Wenn ihr das aber nicht macht, dann gab es so eine verschiedene Ankündigung, schreckliche Ankündigung. Eine davon im 5. Mose 28, 53. Also wenn ihr nicht hört, dann hieß es, dann wirst du die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. In der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich der Feind bedrängen wird. Das hatte schon etliche Jahre, wurde das angekündigt. Und in unserer Geschichte, wenn wir dann in Kapitel 6 lesen, ist das auch wirklich passiert. Also da gab es eine riesige Hungersnot wegen diesem Reich, wegen diesen Aramäer, die da die Stadt umstellt hatten. Und je länger das ging, desto weniger hatten sie zu essen. Und die Preise stiegen in die Höhe. Es hieß, also man bezahlte für einen Eselskopf, bezahlte man horrende Summen und auch für Taubenmist. Ein Eselskopf 80 Silberlinge und Taubenmist 5 Silberlinge. Also das waren horrende Preise und die Leute wussten nicht mehr, was sie machen sollen. Und da gab es eine Frau, die hat mit ihrer Nachbarin abgemacht, okay, wir haben nichts zu essen, wir sind am Sterben. Heute essen wir meinen Sohn, morgen deinen Sohn. Das ist war nicht ganz unüblich, das ist oft passiert. Das ist auch nicht das letzte Mal, dass das passiert ist. War eigentlich Gebrauch, aber wirklich ganz, ganz schrecklich. Es war nicht normal, es war nicht unüblich in dieser Situation, aber natürlich für die Leute nicht normal. Also das macht man, wenn man einfach nicht mehr weiter weiß. Jetzt ist aber passiert, der König ging spazieren auf der Stadtmauer und diese Frau kommt und sagt, mein König, hilf mir. Und er sagt, was soll ich dir helfen? ich habe nichts zu essen. Und sie sagt, nein, ich will nichts zu essen. Und sie erzählt die Geschichte, wir haben heute meinen Sohn gegessen, oder gestern haben wir meinen Sohn gegessen, aber als dann der Sohn meiner Nachbarin drankommt, wollte sie ihn nicht mehr herausrücken. Schreckliche Geschichte, Konsequenzen, eine schreckliche Situation, Konsequenzen von einem Volk, welches Gott nicht nachgefolgt ist. Es gibt so Konsequenzen, wenn wir nicht auf Gott hören, da gibt es so gewisse Konsequenzen, die nicht wirklich gut sind für unser Leben. Und ihr merkt, was die Frau suchte beim König, sie wollte kein Essen, sie wollte keine Güter, sie suchte Gerechtigkeit. Und der König konnte ihr nicht mal Essen geben und noch viel weniger Gerechtigkeit in dieser schlimmen Situation. Das war die Situation. Einfach, dass wir das so, den Kontext verstehen, wo die Leute drin waren. Und der König, der war ja das Haupt der Stadt. Die haben auf ihn vertraut. Das war der Retter. Und der König war der voranging, der das Volk rettete gegen die Feinde. Und der König wusste, er hat gesagt, was soll ich machen? Ich habe nichts zu essen, woher soll ich Essen nehmen? Und als er das hörte mit diesem Problem der beiden Frauen, zerriss er sein Kleid, er wusste nicht mehr aus und nicht mehr ein. Er wusste nicht, was antworten, was soll ich tun? Das Einzige, was ihm in den Sinn kam, ich brauche einen Schuldigen. Und er hat gesagt, der Prophet, der ist schuld an der ganzen Sache. Lasst uns zu Elisa gehen und lasst ihm den Kopf abschlagen, weil was bringt mir ein Prophet in dieser Situation? Wir werden eh alle sterben, also lasst uns den Kopf abschlagen. Und sie gingen, er schickte seine Diener zum Propheten, zum Haus des Propheten. Er selbst ging hinter ihm her mit der Absicht, ihn zu töten, Elisa zu töten. Und dann, als sie an die Türe klopfen, dann sagt Elisa dieses Wort und sagt, schau, morgen werden die Preise wieder sinken. Morgen um dieselbe Zeit gibt es wieder zu essen und es wird ein Segen eintreten. Und meine Frage an euch, ist dieses Wort von Gott, haben sie das verdient? Nein, sie haben nichts verdient, sie haben ja nichts getan. Im Gegenteil, das Einzige, was sie machten, sie haben sich von Gott abgewandt. Sie haben in der Notsituation, gingen sie nicht auf die Knie, der König ist nicht umgekehrt. Und trotzdem entscheidet Gott, sie zu segnen, sie zu retten von ihren Feinden. Und das ist, wenn wir von der Gnade Gottes sprechen, der erste Punkt. Die Gnade Gottes ist unverdient. Wir Menschen, wir können nichts dazu beitragen, um dieses Geschenk, welches Gott uns geben möchte, ist nicht, weil du besonders gut oder besonders schlecht bist, sondern dieses Geschenk, alles, den Segen, den Gott dir geben möchte in deinem Leben, ist, weil er dich liebt, weil du in seinen Augen wertvoll bist, aber nicht, weil du es verdient hast. Ich hatte ein Gespräch mit einem Kollegen, kurz nachdem ich zurückkam von Südamerika, und er hat mir erzählt, aus seinem Leben, da ging auch alles Bach ab. Der hat sich getrennt von seiner Frau, Ehestreit, sogar vor dem Richter. Da ging es um Geld und der wusste nicht mehr aus, nicht mehr an. Und ich habe gesagt, hey, setz dein Vertrauen auf Gott. Gott möchte dir helfen in dieser Situation. Und seine Frage war, aber ich habe so viele Fehler gemacht in meinem. Bevor ich zusammenkam mit meiner Frau, ich habe so vielen Frauen Leid angetan. Ich habe mich sogar in eine Ehe eingemischt. Ich habe die Frau von einem Mann weggenommen. Kann Gott mir helfen? Kann Gott mich lieben? Und ich habe gesagt, ja, genau für Personen wie dich. Weil es ist nicht, weil du es verdient hast, sondern weil Gott dich liebt. Und er möchte dir dieses Geschenk geben. Musst du einfach bewusst sein, es ist nicht, weil du es verdient hast, sondern weil Gottes Liebe so ist. Es ist unverdient, aber es ist eine Gnade, es ist ein Geschenk. Und so funktioniert das mit Gott. Gott will uns beschenken, Gott will uns seine Gnade zeigen. Auch hier in der Geschichte, dann geht es weiter. Also da gab es einen Offizier, der hat dann gesagt, der König hatte sich auf seinen Offizier gestützt, als sie da beim Haus von Elisa waren. Und er hat gesagt, unmöglich, das funktioniert nicht. Ich glaube, das geht einfach nicht. Also das ist eine Lüge. Wir werden dann am Schluss zur Predigt hören, was dann passierte mit dem Offizier. Elisa hat ihm angekündigt, ja, es wird passieren, aber du wirst es sehen, aber du wirst nicht davon genießen. Du wirst es noch zu sehen bekommen, aber nicht erleben. Dann nimmt die Geschichte eine ganz interessante Wende. Da kommen vier unscheinbare Personen, randständige Personen. Und ich habe ja erzählt, dass mir die randständigen Personen am Herzen liegen. Und jedes Mal so eine Geschichte, wenn da die randständigen zu Protagonisten werden, finde ich ganz, ganz toll. Und das sind Geschichten, die nur Gott schreiben kann. Jedenfalls kommen jetzt vier Aussätzige, die da am Rand der Stadt gelebt haben. Ihr wisst ja, Aussätzige, die durften nicht mit den normalen Menschen zusammenleben, weil sie sich anstecken konnten. Und diese vier Aussätzigen, die hatten natürlich auch Hunger. Die waren krank und sie hatten Hunger, sie waren schwach, die waren kurz vorm Sterben, Leute. Und diese Aussätzigen haben gesagt, hey, was sollen wir tun? Bleiben wir in der Stadt, sterben wir vor Hunger. Kommt, wir treffen eine Entscheidung, wir gehen rüber zum Feind, zu den Aramäern. Und wenn wir Glück haben, lassen sie uns leben, geben uns zu essen und wir können irgendwo anders hingehen. Und wenn wir Pech haben, dann töten sie uns mit einem Pfeil oder einem Schwert. Aber was macht das für einen Unterschied? Wir werden ja eh sterben. Und sie treffen diese Entscheidung. Sie gehen in der Nacht, gehen sie raus aus der Stadt, öffnen die Tür, gehen den Zelten oder dem Lager der Aramäer, dem Feind entgegen. Ich kann mir das vorstellen, da diese vier Personen eingehüllt in ihre Säcke, in ihre Tücher, mit der Angst, jetzt kommt ein Aramäer und springt aus dem Busch heraus oder in jedem Moment ein Pfeil will mich durchbohren. Und sie laufen dem Lager entgegen und es passiert nichts. Sie hören nichts. Und sie kommen näher. Und da ist niemand mehr im Lager der Aramäer. Das Lager ist leer. Was ist passiert? Wir lesen im Kapitel 7. Gott hat die Aramäer geschlagen. Die Aramäer hörten plötzlich Soldaten, sie hörten Pferde und hatten Angst und fliehen von einem Heer, einem unsichtbaren Heer, welches sie hören konnten, sie wahrscheinlich sehen, aber hören konnten. Und verließen das Lager. Also Gott hatte die Aramäer geschlagen. Das waren keine Menschen, das war Gott wirklich selber. Und er hat sie nicht nur aus dem Lager rausgetrieben, sondern aus dem Land, bis hin zum Jordan. Also der Feind musste das Land verlassen. 40 Kilometer von Samarien bis zum Jordan. Weil danach in der Geschichte sind die Soldaten des Königs sind gefolgt und sie haben überall haben sie Waffen gesehen auf dem Weg und Gegenstände der Aramäer, weil sie so Angst hatten und einfach alles liegen. Sie haben alles liegen gelassen. Sie mussten also wirklich fliehen in diesem Moment. Und jetzt sind diese unscheinbaren Personen, diese vier Aussätzigen, da im Lager. Aber das Interessante ist, sie haben nichts bemerkt. Sowohl in der Stadt, wie auch die vier Aussätzigen, sie wussten nicht, was passiert ist. Sie haben nichts gehört. Die Aramäer, die hörten diese Herrscharen von Gott, dieses Heer. Aber die Aussätzigen haben es nicht gehört. Und auch die Leute in der Stadt nicht. Nicht mal Elisa, auch der König nicht. Auch die Gefolgsmänner des Königs, die hatten das nicht gehört. Und das ist die verborgene Gnade. Eva, was ist da in dem Geschenk? Das Geschenk ist verhüllt, Eva hat keine Ahnung. Also dieses Geschenk, oft ist es verpackt, wir wissen nicht, was drin ist. Und was passiert ist, dieser Segen von Gott, wie Gott den Feind geschlagen hat, das geschah im Verborgenen. Die Gnade Gottes passiert oft im Verborgenen. Als sie ankamen, die Aussätzigen haben sie Gold und Silber gefunden. Sie haben Kleider gefunden. Sie haben Reichtümer gefunden. Ich kann mir vorstellen, wie sie da sich hingesetzt haben an den Tisch und angefangen haben zu essen, nachdem sie monatelang nichts mehr zu essen hatten. Wirklich ein fröhliches Bild. Die haben da Witze gemacht und haben gelacht und haben gesagt, ja, wir hatten Angst zu sterben und schau jetzt, jetzt sind wir nicht nur haben wir keinen Hunger mehr, wir sind sogar noch reich. Aber sie wussten nicht, was passiert ist, weil die Gnade Gottes oft im Verborgenen geschieht. Ich bin überzeugt, dass Gott in diesem Moment in deinem Leben am Wirken ist und du es nicht einmal bemerkst. Ich bin überzeugt, dass Gott in deinem Leben schon so oft dich beschützt hat, dich so oft beschenkt hat und du es noch nicht einmal bemerkt hast. Gott sagt, ich habe dich gekannt, seit du in deinem Mutterleib bist. Und ich bin überzeugt, dass er mit dir gegangen ist und dich schon ganz, ganz viel bewahrt hat in deinem Leben und das weiterhin tun möchte, weil seine Liebe so ist, weil seine Gnade so ist. Aber oftmals bemerken wir es nicht. Ich möchte dazu eine Geschichte erzählen von einem meiner Studienkollegen. Ich habe, wie gesagt, in Lima habe ich mein Studium gemacht. Und mein bester Freund, der ist im Bergland von Peru aufgewachsen, in einer Provinzstadt in Huancayo. Und seine Eltern hatten nicht viel Geld. Sie waren geschieden, er lebte mit der Mutter. Und er ging in eine nationale Schule. Und ihr könnt euch vorstellen, eine nationale Schule in Peru, nicht eine Privatschule. Die Privatschulen, die zum Teil, die sind ja wirklich dann auch gut. Aber eine nationale Schule, das sind einfach die Leute, die kein Geld haben, die gehen da zur Schule. Er musste das und da geht es zu und her manchmal. Die Schüler kommen bewaffnet in den Unterricht, mit Messer, manchmal sogar mit Revolver. Und wenn du Geld mitbringst oder ein Telefon oder auch was zu essen, dann nicht selten wird es dir am Anfang der Schule, nehmen die stärkeren Schüler, nehmen es den Schwächeren weg und sagt, ja, willst du in die Schule, willst du dir keine Probleme einhalten, gib mir dein Pausenbrot oder gib mir das Geld, was du hast. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Ich denke, hier im Vorarlberg seid ihr nicht so aufgewachsen. Also wir in der Schweiz nicht, jedenfalls. Und so ist er aufgewachsen. Aber komischerweise, er war ein sehr kleiner Schüler, ein bisschen schwächlich. Aber nie ist ihm was passiert. Die größeren Schüler haben ihn immer in Ruhe gelassen. Was ihm aber aufgefallen ist, ist sein Bruder. Die Beziehung zu seinem Bruder war nicht gut. Jedes Mal, wenn er nach Hause kam, der wollte nicht mit ihm sprechen. In der Freizeit haben sie nichts zusammen gemacht. Die verstanden sich nicht gut, die Brüder. Erst viel später, als mein Freund ihn fragte, hey, warum mochtest du mich als Kind nicht? Und er erzählte ihm, schau, ich war stärker als du. Ich hatte meine Gruppe da in der Schule. Und ich sah, dass du immer allein in die Schule kamst. Und du warst diesen stärkeren Schüler ausgesetzt. Aber um dich zu beschützen, musste ich mich mit Stärkeren anlegen. Und habe oft ein blaues Auge gekriegt, aber wir haben dich verteidigt, ohne dass du es gemerkt hast. Sein Bruder hat ihn tagtäglich beschützt und hat es ihm nicht mal erzählt. Er hätte es ja irgendwie an die große Glocke hängen können. Und genauso ist es auch mit Jesus Christus. Als Jesus den Sieg am Kreuz errungen hatte, die Jünger haben es eigentlich nicht gemerkt. Das passierte im Verborgenen. Als Jesus Christus starb für meine und deine Sünden, da passierte was in der unsichtbaren Welt, wo Jesus den Sieg errungen hatte. Aber die Jünger konnten es nicht sehen. Im Gegenteil, sie hatten Angst, sie zogen sich zurück hinter die Mauer, hinter geschlossenen Türen, weil sie es nicht verstanden. Und so ist es auch heute noch. Jesus erringt den Sieg in unserem Leben, und oft bemerken wir es nicht. Oft bemerken wir es nicht. Oder wir können es nicht sehen. Wir bemerken es. Im Nachhinein bemerken wir es oft. Wir können es spüren, aber wir können es nicht sehen. Wir können es nicht greifen, aber wir können daran glauben. Und das möchte ich dich herausfordern am heutigen Morgen. Glaube an die Gnade Gottes. Glaube daran, weil sie ist real
auch wenn du es nicht sehen kannst. Ich glaube daran, ich habe es erfahren, ich habe es gespürt, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gespürt in mir, ich habe es erfahren schon so oft und ich bin überzeugt, verschiedene von euch, wenn ihr zurückdenkt, wie oft habt ihr diese Gnade Gottes erfahren? Und das ist was ganz Tolles, das ist das größte Geschenk, das es gibt auf der Welt. Und dann geht die Geschichte weiter, wir kommen zum nächsten Punkt. Eva, freust du dich überhaupt, dass du dein Geschenk gekriegt hast heute? Aha, wirklich unerwartend. Also wie Ostern und Weihnachten zusammen heute für dich. Aha. Genau. Möchtest du das Geschenk mit den Leuten teilen? Würde dir das gefallen? Sie braucht noch Bedenkzeit, genau. Also schaut, diese vier Aussätzigen, die haben diese Gnade von Gott erfahren, sie haben sich hingesetzt, die haben gegessen, die nahmen die Kleider, sie haben sie angezogen. Das ist dann, was jetzt passiert, ist so menschlich. Das Erste, was sie gedacht haben, lasst uns dieses Geld sammeln, nehmt die Kleider und sie nahmen es und brachten es in eine Höhle und haben es versteckt. Sie gingen zurück zu den Zelten, haben gesucht, nahmen das Geld, nahmen weitere Kleider und sie gingen wieder zurück in die Höhle. So viel sie tragen konnten, nahmen sie mit und gingen in die Höhle und haben es versteckt. Plötzlich bemerkt einer der Aussätzigen und sagt, hey, Moment, Leute, wir tun Unrecht. Heute ist ein Tag guter Botschaften. Und wenn wir auch noch schweigen, auch noch eine Nacht schweigen, machen wir uns schuldig. Die Leute in der Stadt, die verhungern und wir kümmern uns nur um uns. Heute ist ein Tag guter Botschaften. Wisst ihr, was gute Botschaft heißt auf Griechisch? Evangelium. Heute ist der Tag des Evangeliums. Und wenn ich auch nur eine Nacht schweige, mache ich mich schuldig, hat er gesagt. Weil da sind Leute am Sterben in der Stadt. Und ich kümmere mich nur um meine Sachen. Ich kümmere mich nur um mich. Wenn ein Heer oder die Soldaten einen Krieg gewonnen haben, dann schickten sie einen Botschafter nach Hause in die Heimat und haben gesagt, wir haben gute Botschaften. Wir haben zu verkünden, dass unser Herr, unsere Soldaten siegreich waren. Und das nannte man Evangelium. Wir haben ein Evangelium zu verkündigen, ein Evangelium vom Sieg. Und die Anwendung für mich, die ist ziemlich einfach, auch für euch. Wir merken es, ihr spürt schon, auf was das ich heraus will. Jesus Christus hat den Sieg für uns errungen. Jesus Christus hat den Sieg in deinem Leben errungen. Er kam, er hat dich befreit. Du hast es zwar nicht verdient, aber seine Liebe so groß, dass er dich befreit hat. Und das ist was zu freuen. Wir waren verloren in der Welt. Wir wussten nicht, es gab keinen Sinn. Und Jesus Christus gab deinem Leben einen Sinn. Er hat den Sieg erreicht. Aber es geht darum, diesen Sieg weiterzugeben. Liebe Leute, wie oft sind wir wie diese Aussätzigen? Sobald Jesus hat uns befreit aus der Not, wir haben seine Liebe erkannt, aber wir gehen arbeiten, von morgen früh bis abends spät, wir sind beschäftigt mit materiellen Sachen, wir nehmen unser Gold, unser Geld, was wir erarbeitet haben, wir nehmen es und tragen es in die Höhle, also zu Raiffeisen. Wir gehen zurück zur Arbeit am nächsten Tag. Wir kaufen uns Kleider. Wir fokussieren uns auf materielle Dinge und das ist uns so wichtig. Und wir freuen uns daran. Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber da gibt es doch noch mehr. Da gibt es Menschen, die verloren sind. Familienangehörige von dir, welche noch am Leiden sind, welche noch nichts von diesem Sieg wissen. Und einer der Aussätzigen sagt es wirklich treffend. Wenn ich das nicht weiter erzähle, mache ich mich schuldig. Und so ist es mit der Gnade Gottes. Sie ist unverschweigbar. Die Gnade Gottes ist unverschweigbar. Wir sind dazu angehalten, die Gnade Gottes weiterzugeben, weiter zu erzählen. Wir wollen nicht schweigen. Seid ihr mit mir einverstanden, FEG Dornbirn? Ich bin überzeugt, dass auch die FEG Dornbirn dieses Anliegen hat, die Gnade Gottes weiterzugeben. Das ist das, was uns antreibt, weil wir so Freude haben, weil es ein Evangelium ist, weil es eine gute Botschaft ist. Und gute Botschaften, die wollen wir nicht für uns behalten. Und du hast die Möglichkeit, wenn du die Gnade Gottes erfahren hast, da gibt es so viele Möglichkeiten, es weiterzugeben. Am Arbeitsplatz, deinen Familien, deinen Freunden. Und die beste Möglichkeit, das Evangelium weiterzugeben, ist eine Möglichkeit, mit der Bibel in der Hand und die Leute zuzutexten. Das ist möglich, kann man machen, ist auch nicht ganz falsch. Wir wollen das Wort Gottes predigen, aber ich finde, das Wort Gott predigt man am besten mit dem eigenen Beispiel. Indem, dass, wie du dich verhältst an deinem Arbeitsplatz. Indem, dass die Leute merken, hey, der ist ja anders. Hey, der hat irgendeine Liebe in sich, wo andere Menschen nicht haben. So ist deine Aufgabe, das Evangelium nicht zu verschweigen. Du musst es weitergeben. Die Leute sollten erkennen, dass du die Gnade Gottes erfahren hast. Und am besten nicht mit Worten, sondern mit deinem Beispiel. Auch bei dir zu Hause, in deiner Familie, sollten deine Kinder das automatisch spüren, dass du die Gnade Gottes erfahren hast. Und jetzt frage dich, gebe ich mit meinem Beispiel es meiner Familie weiter? Meinem Bruder, meiner Schwester. Kommen wir zum letzten Punkt der Gnade. Bis jetzt hatten wir die unverdiente Gnade. Dann die verborgene Gnade, genau. Und die unverschweigbare Gnade. Kommen wir zum letzten Punkt. Eva, möchtest du dein Geschenk aufmachen? Möchtest du sehen, was drin ist? Du darfst es aufmachen, wenn du willst. Ich gebe es dir. Dann nehme ich. Bist du sicher? Gebe ich es wieder zurück? Nehme ich es wieder zurück? Ich hatte euch erzählt, dass am Anfang der Geschichte, da gab es einen Offizier, auf welchen der König sich stützte. Und dieser Offizier hatte gesagt, das ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, das, was du sagst, das, was der Prophet sagt, dass Gott sie befreien kann, dass Gott sie dass am nächsten Tag wieder Frieden eintritt. Und Elisa hat gesagt, du wirst es sehen, aber du wirst nicht davon profitieren. Und effektiv, die vier Aussätzigen gingen zurück in die Stadt zum König und haben gesagt, hey, Leute, da gibt es keine Feinde mehr. Wir waren draußen bei den Aramäern im Lager und da ist niemand mehr. Da ist niemand mehr. Sie wollten es nicht glauben. Sie haben gesagt, das ist nicht unmöglich. Das ist ein Hinterhalt. Wenn wir jetzt rausgehen, die haben sich nur versteckt in den Hügeln. Wenn ich jetzt meine Leute rausschicke, dann werden wir abgemetzelt. Da gab es einen Diener, der sagt, ja, okay, es könnte sein, aber vielleicht auch nicht. Schick Speer, die sollen da das mal auskundschaften, was passiert ist. Und sie schickten die Speer und sie verfolgten die Aramäer oder die Gegenstände bis hin zum Jordan, bis außerhalb des Landes. Und sie kamen zurück und haben gesagt, mein König, Feind ist nicht mehr hier. Und der König sagt, dann lass die Tore aufmachen, die Leute sollen rausgehen und sich Essen holen im Lager der Aramäer. Und er stationierte den Offizier, jener, welcher nicht geglaubt hatte, am Tor. Der öffnete das Tor und die Leute strömten heraus und er wurde zerdrückt von der großen Türe gegen die Stadtmauer und starb in diesem Moment. Er hat das miterlebt, hat gesehen, wie das Volk befreit wurde. Aber weil er nicht daran geglaubt hatte, hat er es nicht erlebt. Jetzt meine Frage, wie empfindet ihr das? Hat er das verdient? Hat er das verdient? Ich meine, da gibt es doch schlimmere Sünden. In der Bibel sehe ich auch viel Schlimmeres an. Wenn wir jetzt zum Beispiel denken, die Frau, die da gesagt hat, ja, lass uns zuerst dein Kind essen und dann am nächsten Tag wollte sie ihr Kind nicht geben. Für mich als mit meiner menschlichen Gerechtigkeit, sage ich jetzt mal, ich finde das viel schlimmer. Und ich hätte dieser Frau Ehrentod gewünscht als dem Offizier. Der Offizier hat einfach nicht geglaubt. Aber so ist es mit der Gnade Gottes, weil es wird nicht gerichtet nach menschlichen Maßstäben, sondern es wird gerichtet nach göttlichen Maßstäben. Und die Gnade Gottes ist so, Gott sagt, schau, hier ist die Gnade. Das ist die Gnade, die ich dir geben möchte, das Geschenk. Ich möchte dich befreien, ich möchte dir vergeben. Aber wenn jemand das zurückweist, dann wird die Gnade unerbitterlich. Wenn jemand dieses Geschenk von Jesus Christus nicht annehmen will, dann führt das zum Tod. Das ist die Konsequenz. Ich würde sagen, es ist eine Konsequenz von einer Entscheidung. Ich möchte dieses Geschenk nicht. Gott ist hier, er möchte dich beschenken, er möchte dir helfen. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Gott möchte, dass du gerettet wirst, dass dir vergeben wird. Aber wenn du entscheidest in deinem Leben und sagst, ich brauche das nicht, dann wird dieses Geschenk unerbitterlich. Und die Konsequenz davon ist der Tod. Wir lesen, dass wir eines Tages alle vor dem Thron stehen werden. Und da wird nicht gefragt, hast du ein gutes Leben gelebt? Hast du es verdient, gerettet zu werden? Sondern es wird gefragt, hast du an mich geglaubt? Hast du geglaubt, dass ich dich retten wollte? Das ist die entscheidende Frage. Und viele werden sagen müssen, nein, ich habe nicht geglaubt, ich habe es zurückgewiesen. Und dann wird die Gnade unerbitterlich und wir werden getrennt und diese Menschen werden getrennt werden von der Gegenwart Gottes. Und das möchte niemand von uns, das sage ich euch. Das möchtest nicht du und nicht ich, getrennt werden von der Gegenwart Gottes. Aber das ist die Konsequenz von jemandem, welcher das Geschenk Gottes ablehnt. Jemand, welcher die Gnade Gottes ablehnt. Und ich möchte dich einladen, am heutigen Morgen Entscheidungen zu treffen für dein Leben. Es hängt an dir. Möchtest du dieses Geschenk annehmen, welches Jesus Christus für dich bereithält? Und du darfst es auch annehmen aus dem Grund, weil du nichts dazu tun kannst. Du musst dich nicht mal fragen, verdiene ich es oder verdiene ich es nicht? Das ist nicht die Frage. Sondern nur, habe ich verstanden, dass Jesus Christus mich liebt? Habe ich verstanden, dass er mich beschenken möchte? Und glaube ich daran, auch wenn ich es nicht sofort sehe, aber glaube ich daran, weil oft sehen wir ja nichts, aber es passiert was in unserem Leben. Und das ist die Frage, die du dir heute Morgen stellen kannst. Möchte ich dieses Geschenk annehmen? Möchte ich unter der Gnade Gottes leben? Ich möchte dich einladen, diese Entscheidung zu treffen. Und wenn wir jetzt in Lobpreis einsteigen, gemeinsam, dann macht euch Gedanken darüber. Macht dir Gedanken darüber, über dein Leben. Macht dir Gedanken, was hat Gott schon alles bewirkt? Und wo musst du noch mehr in dieser Gnade leben? Wo könntest du auch noch mehr Begeisterung zeigen für diese Gnade? Weil es ist ein Tag guter Botschaften. Und wir wollen Begeisterung zeigen, auch jetzt im Lobpreis. Ich lade euch aufzusteigen, aufzustehen für den Lobpreis. Ich möchte einfach noch beten für diese Zeit und wir wollen vor ihn kommen, wir wollen ihm Danke sagen, wir dürfen auch dankbar sein für diese Gnade. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich. Du hast uns reichlich beschenkt. Oft erkennen wir das nicht in unserem Leben. Oft haben wir das noch gar nicht richtig verstanden. Aber du bist gekommen, um uns zu helfen. Und wir wollen dich jetzt anbeten mit dem Lobpreis. Wir wollen vor dich kommen, Herr Jesus Christus. Hilf uns dabei. Hilf uns zu erkennen, wie groß deine Liebe ist. Und dass wir dieses Geschenk am heutigen Morgen annehmen können. Dass wir es annehmen dürfen. Ich möchte dir Gemeinde segnen. Ich möchte jedes Einzelne hier segnen. Amen. Und wenn du noch ein Gespräch brauchst nach dem Gottesdienst, ich werde hier vorne bleiben und wir können miteinander beten. Wenn du wirklich noch eine Entscheidung für dein Leben brauchst, das festzumachen. Doch, ich möchte dieses Geschenk annehmen. Und jetzt möchte ich der Band auch Zeit geben, uns in diesen Lobpreis zu führen.